Deutschlandfunk Kultur Interview.
Wenn eine Schauspielerin Tatortkommissarin wird, dann ist sie in den Augen der Öffentlichkeit erstmal auf diese Rolle festgelegt. Tatortkommissar, ja, das steht bei Schauspielern wie so eine Art Ehrentitel vor dem Namen. Was das für eine Karriere bedeutet, das erfahren wir jetzt aus erster Hand in der neuen Autobiografie von Ulrike Volkerts, der Tatortkommissarin Lena Odenthal. Frau Volkerts, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Es gibt da eine Stelle in Ihrem Buch, da beschreiben Sie, wie ein Sprecher Sie ankündigt als, Zitat, die lesbische Tatortkommissarin Lena Odenthal. Das ärgert Sie enorm, weil Lena Odenthal ja gar nicht lesbisch ist. Was genau war es, was Sie da geärgert hat? Dass Rolle und Person zu oft verwechselt werden?
Dass Rolle und Person verwechselt werden, dass diese beiden Stigmatas auf mich draufgesetzt werden und über mich drüber gestülpt werden und ich da kaum mehr gegen ankomme. Rudern kann, weil ich bin natürlich viel mehr als lesbisch und Tatortkommissarin und selber reduziere ich mich auch nicht darauf.
Aber es geht sehr viel um Ihr Coming Out zum Beispiel. Es geht sehr viel darum, wie das war bei Ihnen. Ihre Beziehung zu Frauen spielt eine nicht ganz unwichtige Rolle in Ihrem Buch. Nehmen Sie uns mal mit in die Anfänge Ihrer Karriere. Warum war es damals eher normal, die sexuelle Präferenz nicht zu zeigen?
Da muss ich Sie gleich korrigieren, weil es ist immer noch so, dass man das besser nicht zeigen soll. Das raten jedenfalls Agenten und Casterinnen ihren Klienten und dass sie damit nicht nach draußen gehen, weil es der Karriere ordentlich schaden kann. Das habe ich selber auch so vermutet und bin deswegen die ersten Jahre irgendwie damit heimlich umgegangen, dachte, es ist auch nicht wichtig, es braucht niemand zu wissen, niemand muss über seine Sexualität Auskunft geben, ich auch nicht. Und damit bin ich eine Weile gut gefahren, hatte aber quasi ein Doppelleben und bin damit natürlich auch so umgegangen, dass es irgendwann rauskam. Ich war dann auch ganz erleichtert, als es endlich draußen war, weil diese Heimlichtuerei und das Versteckspiel ist wahnsinnig anstrengend. Es ist nach wie vor kein einfaches Thema in dieser Branche.
Ein wenig, muss ich zugeben, musste ich mich beim Lesen auch fremdschämen für meine Geschlechtsgenossen, denn sie haben gleich eine ganze Reihe schlechter Erfahrungen gemacht mit, man muss es wirklich so sagen, mit ätzenden Männern, also mit älteren Grabschern, mit Freundinnen prügelnder Ehemänner, mit behinderten Exhibitionisten, mit gierigen Bildfotografen, mit fummelnden Kollegen. Also ich nehme an, die MeToo-Enthüllung dürften Sie auch nicht ganz überrascht haben, oder?
Nein, ich bin froh, dass die in Gang gekommen ist. Es ist natürlich eigentlich ein Wahnwitz, dass das so lange gebraucht hat, weil ich glaube, dass es nicht nur bei uns in der Filmbranche Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe gibt, sondern generell ein Teil unserer Gesellschaft einfach so damit zu tun hat. Und ich habe sehr früh damit Kontakt gehabt. Es war auch ein absolutes Tabuthema und auch die Sorge natürlich, dass man dafür bestraft wird oder dass man sich schämt und auch Angst hat, dass das irgendwas mit einem macht. Und ich bin froh, dass es jetzt Anlaufstellen gibt, dass man jetzt anonym diese Menschen auch anzeigen darf, dass wir darüber reden können und diese diffuse Übergriffe, diese das ist ja zwischen den Sätzen passiert das ja, das ist ja unwahrscheinlich, wie sich die Dinge da vermischen. Und das ist so ein heikles und so ein dünnes Seil, auf dem wir da tanzen. Wann beginnt ein Übergriff? Ja, also es ist wirklich heikel, wenn ich mit einem Kollegen spiele, der mich im Film unflätig anfassen soll, dann ist trotzdem da ganz wichtig, dass man bespricht, was wir jetzt drehen und nicht Schauspieler aufeinander losgehen lässt, weil dann kann es sein, dass die Hand zu lange unter meinem T-Shirt ist und einfach auch meinen Busen berührt, was so nicht sein muss für den Film.
Sie hätten das Buch nutzen können, einfach mal ein paar Kollegen da auch an den Pranger zu stellen, haben Sie nicht getan. Keine Namen genannt, das wollten Sie nicht. Warum nicht?
Also erstmal habe ich überhaupt keinen wirklichen Schaden davon genommen. Also ich habe jetzt nicht mein Leben deswegen lang Therapie machen müssen. Ich habe auch deswegen keine schlechtere Karriere hingelegt. Ich fand die jeweiligen Situationen relativ harmlos, sage ich mal. Ich habe in der Situation damals relativ klug gehandelt, auch wenn ich einfach nur diesem Kollegen aus dem Weg gegangen bin und versucht habe, jegliche Situation zu vermeiden, damit ich nicht allein mit ihm in einem Raum bin, sondern immer unter Zeugen. Und es ist auch verjährt und ich finde es nach so einer langen Zeit auch nicht schön, jemanden so vorzuführen. Muss ich nicht machen.
Sie schreiben an einer Stelle, sexistische Grundstimmungen am Filmset, die gäbe es auch heute noch. Was glauben Sie, woran das liegt? Warum geht das nicht weg?
Na, das ist ein wildes Geflirte. Ich weiß nicht, ob das überall ist auf der Welt und in allen Berufsbranchen und in allen Berufen und in allen Büros. Also ich kenne es ja dann auch nur aus Film und Fernsehen. Da wird es auf jeden Fall immer wieder bedient, dass das Objekt der Begierde den Chefraum betritt und er ihr auf den Hintern guckt, wenn sie sich bückt. Also ich meine, das ist einfach das Ganze, diese ganzen Stereotypen und diese ganzen Spielchen zwischen Mann und Frau, die werden ja permanent bespielt und auch gezeigt und sind, glaube ich, Usus. Und ich kenne es halt aus meiner Branche, dass natürlich eine Frau und auch ich einem, sage ich jetzt, männlichen Regisseur gefallen will. Ich will, dass der mir gerne zuschaut. Ich will, dass der mich gut inszeniert. Ich möchte, dass der mich gut führt. Ich möchte, dass der sich im besten Fall in mich verliebt. Was natürlich bedeutet, in die Figur, in das, was ich da spiele. Und das ist halt eine Gratwanderung immer wieder. Und es gibt ja inzwischen auch viele bekannte Ehen zwischen Regie und Schauspielerin oder zwischen Kameramann und Schauspielerin oder zwischen Schauspielerin und Schauspieler. Also da haben sich schon manche beim Film gefunden, wo das eben nicht bei diesem Film Situation blieb, sondern dann ins richtige Leben übertragen wurde.
Was einen beim Lesen wirklich verblüffen kann, sind die vielen Details aus Ihrer Jugend, aus den Anfängen Ihrer Schauspielzeit auch. Nun sind ja Erinnerungen manchmal trügerisch. Hatten Sie Tagebücher, die Sie als Zeugen befragen konnten quasi?
Ich habe in der Schauspielschulzeit tatsächlich viel Tagebuch geschrieben, weil da einfach so wahnsinnig viel los war. Ich habe aber auch noch eine Kommilitonin, mit der ich dann ausführlich geredet habe, wie sie das damals eigentlich noch in Erinnerung hat, die Nina Franoschek, die auch im Buch vorkommt. Also natürlich habe ich mich für irgendetwas entscheiden müssen, aber ich weiß, dass ich diese Schauspielschulzeit im Speziellen jetzt als Beispiel sehr intensiv erlebt habe. Also eine sehr intensive, wichtige Zeit für mich, die ich sehr schmerzhaft, aber auch als sehr große Herausforderung, als sehr großen Glücksfall, ich bin da wirklich durch alles Mögliche hindurchgegangen und das ist noch so wirklich intensiv als Erinnerung auch da.
Nun birgt das ja auch Gefahren, die eigene Lebensgeschichte aufzuschreiben, bevor man 60 ist. Das werden Sie erst am 14. Mai, was ich ja ganz uncharmant verraten darf, weil die besten Kapitel kommen ja vielleicht noch. Wann folgt Teil 2, Frau Volkerts?
Das mache ich mir jetzt keine Gedanken, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Ich finde, 60 Jahre waren schon ein riesiger Abschnitt. Und es ist auch natürlich perfekt gewesen jetzt in diesem Corona-Jahr, wo ich auch wie alle anderen ausgebremst wurde, zwar gedreht habe, aber auch ausgebremst wurde und viel mehr als sonst zu Hause war, war das eine wunderbare Zeit zu schreiben. Ich habe tatsächlich auch eine Freude daran entwickelt und das war meine persönliche schöne Erfahrung, dass ich Lust am Schreiben und Formulieren hatte und der Verlag mir auch trotz der Journalistin an meiner Seite zugestanden hat, dass ich meinen eigenen Duktus, meinen eigenen Ton da finden darf. Eine weitere Biografie, die kann jemand anders über mich schreiben.
Nicht zu verwechseln, also mit der Tatort-Kommissarin Lena Odenthal, die Schauspielerin Ulrike Volkerts. Ihre Autobiografie trägt den Titel Ich muss raus und erscheint im Verlag Brandstätter. Frau Volkerts, danke für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen. Noch einen schönen Tag. Alles Liebe. Bis dahin.